Im abschließenden Vers, den ich bereits übersetzt habe, nennt er zwei Voraussetzungen, um in diesem Reich dienen zu können: Ehrerbietung und Ehrfurcht bzw. Furcht. Wir sprachen bereits über die Bedeutung der Gottesfurcht in unserer Beziehung zum Herrn. Dann nennt er einen Grund, warum wir Gott mit Ehrerbietung und Gottesfurcht dienen sollen. Der Grund liegt darin, dass unser Gott ein verzehrendes Feuer ist. Wir haben es nicht mit einer Statue in einer Kirche zu tun, nicht mit einem theologischen Konzept. Wir haben es nicht einmal mit einer Lehre zu tun. Wir haben es mit einer sehr mächtigen, gerechten und ehrfurchtgebietenden Person zu tun, der Person Gottes. Mein Kommentar hierzu lautet: Das Feuer des Wesens Gottes wird jede Scheinheiligkeit und Fleischlichkeit verzehren. Sehen wir uns die Verweisstellen an. Jesaja 33,14 ist ein sehr bemerkenswerter Vers. Ich las ihn vor ein paar Jahren. Er hat mich damals regelrecht gepackt und beeindruckt mich noch heute. Wir werden jedoch nicht auf den Hintergrund eingehen können. Der Vers lautet: Die Sünder in Zion sind erschrocken, zittern hat die Gottlosen gepackt. Dann werden die Worte dieser Leute zitiert, die so schockiert sind. Sie haben urplötzlich etwas erkannt. Sie haben erkannt, dass unser Gott ein verzehrendes Feuer ist. Sie sagen Folgendes: Wer von uns kann sich bei verzehrendem Feuer aufhalten? Wer von uns kann sich bei ewigen Gluten aufhalten? Das weist meines Erachtens darauf hin, dass es viele Menschen gibt, die Gott als eine Selbstverständlichkeit hinnehmen. Sie haben eine kumpelhafte Beziehung zum Herrn und erkennen nicht, dass sie dabei mit dem Feuer spielen. Offenbar werden diese Leute in einem bestimmten Punkt im Wirken Gottes einen gewaltigen Schock erleben. Sie werden sagen: Wer von uns kann sich bei verzehrendem Feuer, bei ewigen Gluten aufhalten? Wir müssen diese Warnung, auf der Hut zu sein, ernst nehmen. Dann im Neuen Testament, Matthäus 3, 11 bis 12, hier stellt Johannes der Täufer den Dienst Jesu vor. Ich zwar taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, dessen Sandalen zu tragen ich nicht würdig bin. Er wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Beachtet, dass auch hier das Element Feuer vorkommt. Ich persönlich sehe darin keine zwei unterschiedlichen Taufen. Manche Leute lehren das und sagen, es gebe eine Taufe mit dem Heiligen Geist und eine Taufe mit Feuer. Ich sehe es so, dass die Taufe mit dem Heiligen Geist eine Taufe mit Feuer ist, denn als der Heilige Geist an Pfingsten kam, kam er in Form von Feuerzungen. Beachtet da diesen Kontrast zu Jesus. Bei Jesus kam er als Taube. Bei ihm war kein Feuer nötig. Doch bei der Gemeinde Jesu kam er als erstes in Form von Feuerzungen. Feuerzungen reinigen unsere Zungen und die meisten Zungen der Christen müssen ganz, ganz dringend gereinigt werden. Dann Vers 12. Seine Worfschaufel ist in seiner Hand und er wird seine Tenne durch und durch reinigen. Hier haben wir das Bild von einem Mann, der das Korn drischt, das eben eingefahren wurde. Noch heute gibt es in Israel diese Tennen. Vor vielen Jahren lebten wir in der Stadt Ramallah direkt neben so einer Tenne. Die Leute machen das folgendermaßen und ich bin mir sicher, dass ihr wisst, wie das geht. Das Korn wird auf einen Haufen geschüttet. Sie nehmen das Korn, werfen es in die Luft, schlagen drauf, werfen es wieder in die Luft und während dieser ganzen Zeit läuft ein Gebläse und der Luftstrom bläst die Spreu weg. Die schwereren Körner fallen dabei wieder auf den Boden. Letztendlich wird das Korn auf diese Weise von der Spreu gereinigt. Johannes der Täufer sagt also, dass Jesus dasselbe machen werde. Er werde in seine Tenne kommen, das Korn hochwerfen und der Wind werde die Spreu wegblasen. Doch das Korn wird gereinigt am Boden liegen bleiben. Vielleicht werden einige von euch gerade jetzt hochgeworfen und fallen wieder zu Boden und der Wind bläst dich an. Dann möchte ich dir sagen, dass du bei alledem nicht vergessen darfst, dass der Herr am Werk ist und die Spreu entfernt. Wie ich es verstehe, und ich bin kein landwirtschaftlicher Experte, gehen Spreu und Weizen immer Hand in Hand. Wenn man Weizenkörner hat, hat man auch die Spreu. Die Spreu ist also keine Sünde, sondern das fleischliche Wesen, die Schale, in der das Korn steckt. Ein Prozess, den der Herr sein Volk durchlaufen lässt, besteht also darin, das Korn zu bewahren, aber diese Schale, das fleischliche Wesen, loszuwerden. In einem Gleichnis in Matthäus 13 spricht Jesus vom Unkraut. Das Unkraut ist kein Weizen, sieht aber so ähnlich aus, wird jedoch vollständig in den Ofen des Zornes und des Gerichtes Gottes geworfen. Doch der Weizen, das Korn, das Gott haben möchte, wird mit der Worfschaufel und dem Wind behandelt, so dass man am Ende das reine Korn erhält und die Spreu weggeblasen wird. Und all das wird im Zusammenhang damit gesagt, dass Jesus der Täufer im Heiligen Geist ist. Wenn er als der Täufer kommt, dann sind das einige der Dinge, die er tun wird. Ich bin mir sicher, dass das viele von euch bereits erfahren haben. Die Taufe im Heiligen Geist ist nicht immer nur dazu da, einem das Leben leicht zu machen, sondern um die Absichten Gottes in unserem Leben zu verwirklichen. Wir gehen nun weiter zu Kapitel 13. In eurer Studienhilfe auf Seite 16 heißt es über die ersten 25 Verse dieses Kapitels: Dies ist die siebte Bibelstelle mit einer praktischen Anwendung. Das bedeutet, dass wir vorher schon 6 solcher Stellen hatten und das hier ist nun die letzte. Ich habe in der Studienhilfe bei jeder dazu geschrieben, wie diese praktische Anwendung aussieht. Wir könnten sie kurz wiederholen. Es wird uns gut tun, unsere Erinnerung aufzufrischen. Die erste war, sich Gott mit Zuversicht nähern. Die zweite, Reife oder Vollkommenheit erlangen. Die dritte, die Notwendigkeit von Eifer, Glaube und Geduld. Die vierte, sich Gott nähern, festhalten, zusammenkommen, ermutigen. Die fünfte, sich erinnern und ausharren. Die sechste, weitergehen, Züchtigung ertragen, stark sein, dem Frieden und der Heiligung nachjagen. Und jetzt kommen wir zur letzten. Die praktische Anwendung dieser 25 Verse habe ich folgendermaßen formuliert: Liebe, Heiligung, Gehorsam, Gebet. Man könnte es ausführlicher formulieren, aber das ist eben nur ein kurzer Abriss. Nun also Hebräer 13, Vers 1, ein sehr kurzer Vers, der im Griechischen wie im Deutschen aus nur 3 Worten besteht. Die Bruderliebe bleibe. Jemand fragte mal, wann sie denn begonnen habe. Nun, sie begann in der Urgemeinde, damals war sie da und der Autor sagt, sie soll bleiben. Nun zum Kommentar in der Studienhilfe auf Seite 16. Wichtigste praktische Anwendung der neutestamentlichen Wahrheit schlechthin, Liebe zu unseren Glaubensgeschwistern. Das dürfen wir nie vergessen. Die erste Anforderung, die an alle Christen gestellt wird, besteht darin, die Glaubensgeschwister zu lieben. Wenn das für uns jemals zweitrangig wird, dann sind wir nicht mehr im Einklang mit Gottes Absicht. 2 Bibelstellen in diesem Zusammenhang. Johannes 13, 34 bis 35. Jesus sagt, ein neues Gebot gebe ich euch. Mose hatte den Kindern Israels 10 Gebote gegeben. Das Judentum hatte 613 Gebote. Jesus sagt, ich mache es einfacher für euch, ich gebe euch nur ein neues Gebot. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Es ist müßig, über Jüngerschaft zu sprechen oder ausführliche Lehre darüber zu halten, wenn wir die erste elementare Anforderung links liegen lassen. Und jeder, der Christen sieht, die einander nicht lieben, bekommt vom Herrn selbst das absolute Recht zugestanden zu sagen, dass diese Leute gar keine Jünger sind. Wir werden nicht näher darauf eingehen, aber das ist ganz elementar und primär und ihr seht auch, dass es in dieser Passage, in dieser letzten Passage mit einer praktischen Anwendung gleich der allererste Punkt ist, nämlich Liebe. Die andere Stelle, die ich euch nahelegen möchte, ist 1. Timotheus 1, 5. Mir gefällt besonders die Variante der New American Standard Bible, die sinngemäß so lautet. Das Ziel unserer Unterweisung ist Liebe aus einem reinen Herzen und einem guten Gewissen und einem aufrichtigen Glauben. Das ist sehr wichtig. Das Ziel unserer Unterweisung ist Liebe. Das, worauf wir mit all unserer Lehre und Predigt und unserem geistlichen Dienst abzielen, lässt sich mit einem Wort zusammenfassen. Liebe. Wenn wir das nicht erreichen, ist all unsere Lehre und Predigt im Grunde ein Aufwand, der nichts bringt. Es ist so wichtig, dass all jene, die Gemeinden leiten oder Ämter haben, die Verantwortung im Leib Christi haben, ihre Resultate an diesem Standard messen und bewerten. Bringe ich liebevolle Menschen hervor? Liebe ich die Menschen? Lieben sie mich? Lieben sie einander? Wenn nicht, vergeude ich meine Zeit. Paulus nennt in 1. Timotheus 1,5 drei Charakteristika, die diese Liebe auszeichnen. Ein reines Herz, ein gutes Gewissen und ein aufrichtiger Glaube. An einer anderen Stelle im selben Brief spricht er von zwei Irrlehrern, die Irrlehren über die Auferstehung verbreiteten und an ihrem Glauben Schiffbruch erlitten, weil sie sich kein gutes Gewissen bewahrt hatten. Wenn du dir kein gutes Gewissen bewahrst, bekommt dein inneres Wesen gleichsam einen Sprung, wenn man so sagen kann. Und aus diesem Sprung sickert dann der geistliche Inhalt deines Lebens aus wie aus einem Leck. Die drei Bedingungen, um Liebe zu bewahren, sind also ein reines Herz, ein gutes Gewissen und ein aufrichtiger Glaube. Als nächstes weist Paulus darauf hin, dass jene, die von diesen Zielen abweichen, lediglich ihre Zeit vergeuden. Sie machen nur viel Getöse, erreichen jedoch nichts Bedeutsames. Wenn wir alle, nicht zuletzt auch ich selbst, wenn alle das wirklich ergreifen würden, würde sich die Gemeinde über Nacht ändern, glaubt mir. Dann würden ab Mitternacht etliche religiöse Aktivitäten aufhören, sehr zum Nutzen des Volkes Gottes. Ich denke, ich bin nicht zynisch, wenn ich das sage. Ich denke, jeder, der die Gemeinde Jesu kennt, so wie sie heute auf der Welt ist, muss zugeben, dass dies im Grunde das Problem ist. Nur weil es drei Worte sind, dürfen wir diesen Satz nicht ignorieren. Mit die wichtigsten Dinge werden in kurzen Sätzen ausgedrückt. Weiter in Hebräer 13, Vers 2. Die Gastfreundschaft oder Fremde zu beherbergen, vergesst nicht. Denn dadurch haben einige, ohne es zu wissen, Engel beherbergt. Vielleicht ist da einmal ein Schatz, wo man ihn gar nicht erwartet. Wenn du weiterhin gastfreundlich bist, wirst du vielleicht einmal einen Engel beherbergen. Wer weiß? Ich glaube, ich kenne Gläubige, die schon einmal Engel beherbergt haben. In diesem Zusammenhang einige Kommentare zur Gastfreundschaft. Gastfreundschaft ist ein ganz wichtiger charismatischer Dienst. Ich setze dabei charismatisch in Anführungszeichen, weil Petrus in 1. Petrus 4, 8 bis 10 tatsächlich das Wort Charisma verwendet. Ich denke, viele Leute, die sich selbst als Charismatiker bezeichnen, haben noch nicht erkannt, dass dies zum Charismatischsein auch dazugehört. 1. Petrus 4, 8 bis 10. Vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Hier geht es schwerpunktmäßig wieder um die Liebe und eine Ausdrucksform der Liebe finden wir im nächsten Vers. Vers 9. Seid gastfrei gegeneinander, ohne Murren. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Das Wort Gnadengabe in diesem Vers lautet Charisma. Es bezieht sich ganz konkret darauf, gastfreundlich zu sein. Das ist ein Charisma, eine ganz spezielle Gabe, die Gott einigen Menschen gibt. Es ist eine sehr wichtige Gabe. Hierzu kurz ein persönliches Zeugnis. Wenn es nicht Leute gegeben hätte, die diese Gabe praktizierten, dann hätte ich vielleicht den Herrn nie kennengelernt. Das erste Mal, als ich jemals in meinem Leben das Evangelium hörte, war in einem Pfingstgottesdienst. Ich kannte das alles nicht. Ich wusste nicht, dass es solche Leute gab. Ich war damals 24. Ich wusste nicht einmal, dass es überhaupt Baptisten gibt. Das war für mich etwas völlig Fremdes. Ich war in der anglikanischen Kirche aufgewachsen und kannte keine andere Form von Gottesdienst. Die Leute in diesem Gottesdienst taten alle möglichen Dinge, an denen ich Anstoß nahm. Sie hatten rote Liederbücher, sie klatschten, die Leute lasen Bibelverse vor und sangen sie dann zweimal. Ich denke, ihr habt diese Geschichte schon einmal gehört. Aber der Prediger damals in diesem Gottesdienst war einer jener Prediger, die ausgesprochen viel davon halten, alles zu demonstrieren. Er hielt einen imaginären Dialog zwischen König Saul und dem Hirtenjungen David. Er wies in sehr biblischer Art und Weise darauf hin, dass König Saul einen ganzen Kopf größer war als alle anderen. Deshalb stellte er sich, wenn er in diesem Dialog die Rolle des Königs Saul sprach, auf eine Bank am Rand der Bühne und schaute dabei hinab auf den Punkt, wo er stand, wenn er David war. Dann stieg er hinab, um die Rolle des David zu sprechen, und schaute dort hinauf, wo er auf der Bank gestanden war. Ich folgte dem Ganzen aufmerksam, doch mitten in einer leidenschaftlichen Rede als König Saul brach die Bank, auf der er stand, zusammen und er plumpste zu Boden. Nun, am Ende dieses Geschehens war ich persönlich etwas verwirrt. Aber ich hatte auch Angst. Ich hatte Angst vor dem, wo ich da hineingeraten würde. Und als nächstes folgte dann das, was wir als Bekehrungsaufruf bezeichnen würden. Ich war noch nie in einem Gottesdienst gewesen, in dem es irgend so einen Aufruf gegeben hätte. Es war mir außerordentlich peinlich und ich war entrüstet darüber, dass mich irgendjemand dazu auffordern könnte, vor anderen Leuten meine Hand zu heben. Ich wusste, dass der Mann zu mir sprach. Ich saß da in dieser eisigen Stille. Es gab keine Hintergrundmusik, nur Stille. Die Minuten verrannen und ich sagte mir, irgendetwas muss geschehen. Zwei unhörbare Stimmen redeten mit mir. Eine Stimme in meinem linken Ohr sagte, wenn du in Uniform vor all diesen alten Frauen die Hand hebst, wirst du reichlich dumm aussehen. Gleichzeitig sagte die andere Stimme im anderen Ohr, wenn das etwas Gutes ist, warum solltest du es dir dann nicht holen? Ich konnte nicht reagieren, ich war wie gelähmt. Dann geschah etwas überaus Erstaunliches und Unerwartetes. Ich sah zu, wie mein eigener rechter Arm nach oben ging und ich wusste, dass ich ihn nicht gehoben hatte. Mir wurde wirklich Angst. Ich dachte, was ist bloß los mit mir? Aber es hatten alle nur darauf gewartet, dass ich meinen Arm heben würde. Es ging ein Seufzer der Erleichterung durch die Reihen und man machte mit dem Gottesdienst weiter. Niemand betreute mich, niemand redete mit mir. Sie wollten nichts anderes, als dass ich einfach nur meinen Arm hebe. Ich wäre vermutlich von diesem Gottesdienst weggegangen und nie wieder zurückgekehrt, wenn nicht ein älteres Ehepaar, das in der Nähe der Kirche eine Pension hatte, nicht diese beiden Soldaten, meinen Freund und mich zum Abendessen eingeladen hätte. Auf diese Art und Weise hatte der Herr die Möglichkeit, mich zu packen. Das ist ein ganz einfaches, persönliches Beispiel dafür, wie wichtig es ist, im geistlichen Dienst diese Gabe der Gastfreundschaft zu praktizieren. Ich weise noch einmal darauf hin, dass der Autor des Hebräerbriefs sagt, es hätten schon einige Engel beherbergt, ohne es zu wissen. Man findet dafür Beispiele sowohl in 1. Mose 18 als auch in 1. Mose 19. In Kapitel 18 sitzt Abraham eines Tages am Eingang zu seinem Zelt und es kommen drei Männer des Weges. Mit der für den Nahen Osten charakteristischen Gastfreundschaft lud er sie ganz spontan ein und gab ihnen das Beste, was er hatte. Und es stellte sich anschließend heraus, dass einer dieser Männer der Herr selbst war und die anderen beiden waren Engel. In 1. Mose 19 kommen zwei Engel in Sodom zu Lot. Der Herr war nicht dabei, der Herr beehrte Sodom nicht mit seiner Gegenwart. Weil Lot diese Engel beherbergte, in dem Glauben, sie seien Fremde, die Gastfreundschaft benötigen, wurde er aus Sodom gerettet. Das ist eine praktische Lektion für uns. Ich denke, ich erzähle euch kurz etwas über eine Person, die zwar keinen Engel beherbergte, aber doch Kontakt mit einem Engel hatte. Eben jene Familie, die mich einlud, hatte eine Tochter namens Mary, die damals etwa 30 Jahre alt war und ein recht einfaches Gemüt hatte. Als ich mit ihnen im Verlauf von einigen Wochen Gemeinschaft hatte, erzählten sie mir einige ihrer erstaunlichen Geschichten, was sie schon alles mit dem Herrn erlebt hatten. Es hatte eine Zeit gegeben, in der der Hausherr einen Nervenzusammenbruch gehabt hatte und wochenlang nicht arbeiten konnte. Damals gab es in Großbritannien kaum soziale Sicherungssysteme und die Familie hatte nichts zu essen. Sie erzählten mir, sie hätten sich tagelang von nichts anderem als Kakao ernährt, doch der ging schließlich auch aus. Eines Tages ging Mary hinaus auf den Hof hinter dem Haus. Dort stand ein sehr gut gekleideter Mann. Das war in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Er hatte einen sehr guten Anzug an mit einer Uhrkette. Und als Mary zur Tür hinausging, sagte er, hier sind, und dann gab er ihr eine bestimmte Summe Geld, sagen wir 5 britische Schilling, was damals viel Geld war. Nimm es, sagte er. Sie ging zurück ins Haus und die Familie kaufte Lebensmittel und sie hatten etliche Zeit, etwas zu essen. An einem anderen Tag kam der Mann wieder, sie traf ihn und er gab ihr wieder Geld. Das ging eine Zeit lang so weiter. Eines Tages war der Mann wieder da und sagte, hier ist noch einmal Geld für dich und danach wirst du von mir nichts mehr brauchen. Das war das letzte Mal, dass sie ihn gesehen hatte. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass es ein Engel war. Ich finde es sehr interessant, dass er sehr gut gekleidet war, die Uhrkette war, wie ich glaube, aus Gold. Schließlich müssen Engel ja nach etwas aussehen, nicht wahr? Nun, wir gehen weiter zu Kapitel 13, Vers 3. Ich weiß nicht, ob euch schon einmal aufgefallen ist, dass es in diesen Kapiteln sehr oft heißt, gedenkt oder vergesst nicht. Vergesslichkeit ist wirklich ein großes Problem. In Vers 2 hieß es vergesst nicht, in Vers 3 heißt es nun gedenkt. Gedenkt der Gefangenen als Mitgefangene, derer, die schlecht behandelt werden, als solche, die selbst auch immer noch im Leib sind. Das ist eine weitere wichtige Anwendung der vorangegangenen Lehre. Ich lese meine Kommentare in der Studienhilfe. Wir müssen uns identifizieren mit denen, die gefangen sind und verfolgt werden. Besonders, wenn es unsere Geschwister im Glauben betrifft, heutzutage vor allem unter marxistischen und muslimischen Regierungen. Es gibt vielleicht Millionen von ihnen. Ich habe einige Verweisstellen angegeben, Matthäus 25, 36 bis 43. Wie ich es verstehe, bezieht sich dieses letzte von Jesus öffentlich erzählte prophetische Gleichnis bzw. diese prophetische Rede, die letzte vor seiner Passion, auf die Endzeit. Er sagt zu denen, die er einlädt, Anteil an seinem Reich zu haben, also zu den Nationen, die Schafe sind, kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist von Grundlegung der Welt an. Dann nennt er einige Gründe, denn mich hungerte und ihr gabt mir zu essen, mich dürstete und ihr gabt mir zu trinken, ich war Fremdling und ihr nahmt mich auf, nackt und ihr bekleidetet mich. Ich war krank und ihr besuchtet mich, ich war im Gefängnis und ihr kamt zu mir. Dann fragten ihn die Leute, die da zuhören, Herr, wann haben wir das getan? Und er erwidert, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr es einem der geringsten dieser meiner Brüder getan habt, habt ihr es mir getan. Das ist ein Beispiel. In Vers 43 folgen schließlich die Leute, die zurückgewiesen werden, weil sie eben diese Dinge nicht getan haben. Ich war Fremdling und ihr nahmt mich nicht auf, nackt und ihr bekleidet mich nicht. Krank und im Gefängnis und ihr besuchtet mich nicht. Hier gibt es also keine Neutralität. Gleichgültigkeit hat keinen Platz. Jesus sagt an einer anderen Stelle, wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Wer nicht mit mir sammelt, zerstreut. Sammeln heißt diese Dinge tun, zerstreuen heißt sie nicht tun. Wir können nicht all das tun, doch wenn Gott jedem Einzelnen von uns zeigt, wann und wie er diesem Vorbild folgen soll, dann müssen wir es tun. Glaubt mir, es mangelt heutzutage in der Welt wirklich nicht an Leuten, die sich in solchen Situationen befinden. Wenn ihr eine Gelegenheit sucht, werdet ihr sie finden. Sehen wir uns als Verweisstelle auch noch einmal Hebräer 10, 32 bis 34 an. Dort heißt es über die jüdischen Gläubigen. Gedenkt aber der früheren Tage, in denen ihr, nachdem ihr erleuchtet worden wart, viel Leidenskampf erduldet habt, als ihr teils durch Schmähungen und Drangsale zur Schau gestellt und teils Gefährten derer wurdet, denen es so erging. Manchmal betrifft es uns nicht selbst, aber wir sollen Gefährten derer werden, die es betrifft. denn ihr habt sowohl mit den Gefangenen gelitten, als auch den Raub eurer Güter mit Freuden aufgenommen, da ihr wisst, dass ihr für euch selbst einen besseren und bleibenden Besitz habt. Es gibt noch eine andere Passage, die nicht in der Studienhilfe steht, 2. Timotheus 1,16-18. Paulus sitzt im Gefängnis und wartet auf eine mögliche Hinrichtung. Viele seiner alten Freunde und Weggefährten haben ihn verlassen. Aber mitten im Brief bricht er ab, um sich an einen Mann namens Onesiphorus zu erinnern, der bei ihm blieb. Vers 16. Der Herr gebe dem Hause des Onesiphorus Barmherzigkeit, denn er hat mich oft erquickt und sich meiner Ketten nicht geschämt, also er schämte sich meiner nicht, als ich im Gefängnis war. Sondern als er in Rom war, suchte er mich eifrig und fand mich. Ich mag diese Worte und fand mich. Er hätte ihn ja auch suchen können und sagen, das bringt nichts, ich weiß nicht, wo Paulus ist. Aber er suchte ihn, bis er ihn fand. Paulus' Kommentar lautet folgendermaßen: Der Herr gebe ihm, dass er von Seiten des Herrn Barmherzigkeit finde an jenem Tag. Und wie viel er in Ephesus diente, weißt du noch besser. Ich habe es schon oft gesagt, in aller Regel steigt der Herr nicht von seinem Thron, um uns persönlich zu konfrontieren. Er kommt in verschiedenerlei Verkleidung in unser Leben, vielleicht in der Verkleidung eines leidenden Gefangenen oder eines kranken Kindes oder etwas in der Art. Doch unsere Reaktion auf diese bedürftige Person gilt als unsere Reaktion auf ihn selbst. Ich lese noch den abschließenden Kommentar zu Vers 3. Solange wir uns in unserem menschlichen Körper befinden, ist es durchaus möglich, dass wir in die gleiche Situation geraten. Damit wird auf diese Formulierung, die selbst auch immer noch im Leib sind, in Vers 3 Bezug genommen. Du könntest der Nächste sein, der Barmherzigkeit braucht. Ich denke, in unserer heutigen Zeit gilt das für jedermann und überall. Hebräer 13,4. Nun kommen wir zum Thema Ehe. Die Ehe ist ehrbar in allem und das Ehebett unbefleckt. Oder vermutlich ist es eine Anordnung, die da lautet, haltet die Ehe ehrbar in allem und haltet das Ehebett unbefleckt, denn Unzüchtige und Ehebrecher wird Gott richten. Die praktische Anordnung bezieht sich auf die Unantastbarkeit der Ehe. Es werden in diesem Zusammenhang zwei Worte gebraucht. Sie können unterschiedlich übersetzt werden, aber sie haben jeweils eine konkrete Grundbedeutung. Unzucht ist Unmoral, die keinen Verstoß gegen den Ehebund darstellt, während Ehebruch Unmoral ist, die einen Verstoß gegen den Ehebruch darstellt. Und deshalb richtet Gott Ehebruch strenger als Unzucht, aber er richtet jede Form von sexueller Unmoral. Das ist eine Botschaft, die wir uns stets vergegenwärtigen müssen, weil es heute in der Welt viele, viele Menschen gibt und einige auch in der Gemeinde Jesu, die tatsächlich glauben, Gott würde über sexuelle Unmoral nur nachsichtig lächeln. Ich reise viel und komme in viele Gemeinden und ihr würdet staunen, wie oft ich innerhalb der Gemeinden mit Fällen von Unmoral konfrontiert werde. Wenn ich zu den Menschen gehe und für sie bete, das ist eine Botschaft, die wir immer und immer wieder hören müssen. Gott wird Unmoral richten. Es ist unmöglich, dass er das nicht tut. In Vers 5 und 6 kommen wir nun auf ein weiteres wichtiges Thema zu sprechen, das Thema Geld. Wer von euch hält Geld für ein unwichtiges Thema? In aller Regel sagen die Leute das nur in der Gemeinde. Sobald sie das Gemeindehaus verlassen, verhalten sie sich so, als sei Geld etwas sehr Wichtiges. Es gibt Leute, die dem Geld keine große Bedeutung beimessen, aber das ist die Ausnahme und nicht die Regel. Ich persönlich glaube, dass Geld wichtig ist. Zunächst einmal halte ich es für nützlich. Wir brauchen es für viele Dinge. Zweitens gibt unsere Haltung, die wir gegenüber dem Geld haben, sehr gut Aufschluss darüber, was für Menschen wir sind. Die Bibel sagt, Habsucht ist Götzendienst. Wir können aus Geld einen Götzen machen und ich denke, viele Leute tun das. Einige von ihnen sind in der Gemeinde Jesu. Wir lesen Vers 5 und 6. Der Text ist im Griechischen sehr knapp und prägnant formuliert und es fehlt das Verb sein. Ich kann es nicht so übersetzen, denn dann würde es keinen Sinn ergeben. Euer Wandel sei ohne Geldliebe. indem ihr mit dem zufrieden seid, was verfügbar ist. Denn er selbst hat gesagt, ich werde dich nie im Stich lassen, noch werde ich dich je verlassen. Deshalb können wir kühn sagen, der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten. Was soll mir ein Mensch antun? Sobald wir die Gewissheit haben, dass der Herr uns nie im Stich lassen und verlassen wird, ist das Grund genug, um zufrieden zu sein. In gewisser Hinsicht beleidigen wir den Herrn, wenn wir sagen, Herr, ich bin froh, dass du bei mir bist, aber ich möchte über dieses oder jenes Gewissheit haben. Gott sagt, in letzter Konsequenz ist meine Gegenwart ausreichend. Wenn du das hast, hast du, was du brauchst. Hierzu wieder einige Bibelstellen. 1. Timotheus 6,10. Denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Die Geldliebe ist eine Wurzel alles Bösen, heißt es hier. Sobald wir ihr in unserem Leben Raum geben, werden alle möglichen Übel, Versuchungen und Leiden dabei herauskommen. Das Heilmittel dagegen ist das, was ich schon sagte. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Ordnet eure Prioritäten. Gott weiß, dass wir diese Dinge brauchen. Es ist nur eine Frage der Prioritäten. Gehen wir nun noch auf diese Gewissheit der Gegenwart des Herrn ein. 1. Mose 15,1, da heißt es, nach diesen Dingen, und diese Dinge waren eine Schlacht, in der Abraham hingehen und Lot befreien musste. Vielleicht befand er sich in einem Zustand, in dem er sich fragte, wo seine innere Sicherheit geblieben sei. Es heißt, nach diesen Dingen geschah das Wort des Herrn zu Abraham in einem Gesicht so: Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dir ein Schild. Ich werde deinen Lohn sehr groß machen. Ich bevorzuge die Alternativübersetzung: Ich bin dein Schild und dein großer Lohn. Mit anderen Worten, wenn du mich hast, hast du Schutz, hast du alles, was du brauchst. Dann Josua 1,5, der Vers, der im Hebräerbrief zitiert wird. Es soll niemand vor dir standhalten können, alle Tage deines Lebens. Wie ich mit Mose gewesen bin, werde ich mit dir sein. Ich werde dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Wiederum ist die wesentliche Garantie die Gegenwart des Herrn in unserem Leben. Dann noch Psalm 23,1, ein Vers, den die meisten von uns gut kennen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ich brauche keine andere Garantie außer der, dass ich den Herrn habe. Wenn ich den Herrn habe, kümmert er sich um jeden Mangel von mir. Dann das Zitat aus Psalm 118,6. Der Herr ist für mich, ich werde mich nicht fürchten. Was könnte ein Mensch mir tun? Das ist das Einzige, was wir wirklich wissen müssen. Der Herr ist für uns. Es gibt keinen Grund zur Furcht. Was können uns Menschen antun, wenn Gott für uns ist? Paulus sagt in Römer 8, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Nun gehen wir noch einen Schritt weiter zu Vers 7 und 8. Dort geht es um unsere Haltung gegenüber unseren von Gott gegebenen Leitern. Ich übersetze den Text und kommentiere ihn dann. Gedenkt derer, die euch leiten, die das Wort Gottes zu euch geredet haben, und ahmt, indem ihr das Ergebnis ihres Lebensstils anschaut, ihren Glauben nach. Jesus Christus, derselbe gestern und heute und in Ewigkeit. Im Wesentlichen geht es in dieser Ermahnung um unsere Haltung gegenüber unseren von Gott eingesetzten Leitern. Auch diese Haltung muss stimmen. Sie wird mit zwei Verben charakterisiert: Gedenken und Nachahmen. Was bedeutet es, unserer Leiter zu gedenken? Ich glaube, es sind drei Dinge: Respekt, Gebet und finanzielle Unterstützung. Dann heißt es nachahmen. Damit ist gemeint, dass wir ihrem Beispiel folgen. Wir können den nächsten Vers nicht ignorieren, der da lautet: Jesus Christus derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Ihr Beispiel, das Ergebnis ihres Glaubens ist Jesus Christus. Deshalb sollen wir sie nachahmen. In der nächsten Lehreinheit werden wir uns ansehen, was von den Leitern verlangt wird, denen wir nachfolgen sollen. Wir werden nicht dazu ermahnt, wahllos allen beliebigen Pastoren oder geistlichen oder christlichen Mitarbeitern nachzufolgen. Die Bibel ist sehr konkret, was die Art von Leuten betrifft, denen wir nachfolgen sollen. Ihr Leben sollte uns auf Jesus hinweisen. Damit beenden wir diese Lehreinheit und machen, so Gott will, beim nächsten Mal weiter.